Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Ivy Naughty.
Schön, dass ihr da seid. Wenn uns alles zu viel und zu laut wird, die Welt, der Alltag, die Gedanken, dann gibt es da Momente, in denen wünschen wir uns mehr Ruhe, mehr Stille. Darum geht's hier heute.
Stille ist etwas, was wir uns immer wieder wünschen, aber die meisten Menschen, die wirklich viel davon haben, denen wird das schnell zu viel.
Das sagt der Psychiater Jan Kalbitzer. Was wir wirklich brauchen, wenn wir uns Stille wünschen und warum wir oft dann nicht drauf klarkommen, wenn die Stille dann da ist, zum Beispiel beim Einschlafen, das erklärt er hier im Podcast. Anna, die hat sich ganz bewusst in so eine Stille begeben und zwar 10 Tage lang. Sie ist 10 Tage lang in ein Schweigeretreat gegangen mit anderen Leuten. Was sie sich da erhofft hat und wie sich das angefühlt hat, unter Leuten zu sein, aber nichts sagen zu dürfen, hat sie hier erzählt. Hi Anna.
Hallo Ivy.
Wieso hast du dich denn für diese 10 Tage Schweigen angemeldet?
Also ich muss sagen, bei mir ist schon immer, was ich eigentlich will. Also habe sozusagen nicht mehr gewusst, wie ich auf meine Intuition höre und wollte einfach wieder meine innere Stimme hören.
Das klingt, als hättest du dich so ein bisschen so selbst verloren und wolltest nochmal gucken, wie ist das, wenn ich jetzt 10 Tage mit mir alleine bin, so?
Ja, nicht unbedingt selber verloren. Also es ist immer mal wieder passiert, dass ich es einfach gemerkt habe, ja, diese innere Stimme, also wenn der Alltag vor allem so laut ist und wir ja so im Trubel sind, dass wir das manchmal einfach vergessen, was ja uns wirklich selber zuzuhören.
Und was genau hast du dir dann von dieser Zeit erhofft, wo du dir sehr doll selber zuhören konntest?
Ja, dass ich diese innere Ruhe wieder bekomme und auch rausfinde, wer hinter diesen ganzen Gedanken steckt. Ja, und dem einem auf den Grund zu gehen, diese ganzen Fragen zu beantworten.
Bevor wir gucken, ob du diese Fragen auch irgendwie beantworten konntest für dich, lass uns mal in dieses Setting gehen. Also wie genau können wir uns das vorstellen, diese Situation, da mit anderen Menschen zu sein, aber eben nur für sich?
Also wir leben in einem Schloss, einem kleinen Schloss, ziemlich isoliert auf dem Land und alle hier schweigen, also auch die Mitarbeiter. Wir waren so circa 40 Leute in einem Raum, die Männer und Frauen getrennt, also alle in einem Raum, aber auf unterschiedlichen Seiten eben sitzend. Und ja, es ist eben wichtig, die Regeln, dass man sich ja keinen Augenkontakt hat, keine Bücher liest, sich nicht berührt, kein Handy hat natürlich. Ja, das Einzige, was eben erlaubt war, war, dass man journalen darf.
Und wenn man wirklich also Tagebuch schreiben.
Genau, ja. Wenn man eine wichtige Angelegenheit hat, dann darf man auch über Zettel mit den Koordinatoren kommunizieren.
Hast du das mal gemacht?
Ja.
Was war da los?
Weil ich so Rückenschmerzen hatte.
Und wie können die einem dann helfen? Wie haben die dir dann geholfen?
Eigentlich wurde mir in dem Moment nicht viel geholfen, aber es war einfach so ein bisschen ja dieses Verständnis da. Ja.
Und gab es einen Zeitablauf?
Genau, also am Morgen um 7 Uhr ging es los, 2 Stunden meditieren. Dann gab es eine Frühstückspause um 9 bis um kurz vor 10. Dann gab es 1 Stunde oder 1,5 Stunden eine Lecture. Dann gab es noch eine
Lecture
eine
heißt
Stunde.
Sowas wie so eine Art Vortrag oder was?
Genau, so ein Vortrag, eine Vorlesung. Dann gab es 1 Stunde noch Hatha-Yoga. Dann Mittagessen und auch eine lange Mittagspause bis um 3 Uhr, wo man dann auch ja einfach sich ausruhen durfte oder Tagebuch schreiben. Und dann gab es wieder 2 Stunden meditieren von 4 bis um 6. Dann hatte man noch Zeit für persönliche Praxis und Abendessen. Und am Abend gab es dann nochmal einen kleinen Vortrag. Man konnte auch Fragen stellen, also auch wieder auf Zettel schreiben. Und die wurden dann in der Gruppe beantwortet, anonym.
Wie ging es dir denn dabei? Was ging dir da so durch den Kopf?
Die unterschiedlichsten Gedanken. Also ja, so viele Gedanken, so viel Rastlosigkeit, Langeweile auch und auch die körperlichen Schmerzen vor allem. Ich habe mich auch immer wieder in dem Monkey Mind erwischt.
Was heißt das?
Ja, dass ich einfach die ganze Zeit der Mind so aktiv war und hin und her gesprungen ist und ja, wirklich diese Rastlosigkeit ich stark gespürt habe. Aber genau davor hat ja das Ego Angst, diese Stille, wenn es eben auf sich selbst trifft und ja, sich selbst ausgeliefert ist.
Und hast du die Gedanken dann irgendwie loslassen können oder wie hast du dann auf diese ganzen Gedankenströme reagiert?
Also am Anfang habe ich natürlich immer versucht, die loszulassen, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es nicht unbedingt darum geht, dagegen anzukämpfen, sondern sie wirklich so von der Außenperspektive wie von so einem Beobachter von oben sie anzuschauen. Und wie diese Distanz reinzubekommen und zu merken, ja, ich bin nicht nur die Gedanken, sondern ja, da ist noch viel mehr und ja, ich kann sie wie so Wolken vorbeiziehen lassen.
Gibt es so einen Gedanken, den du mit uns teilen magst?
Also es war viel Verschiedenes. Und ich glaube, die Rückenschmerzen standen im Vordergrund, weil ich chronische Rückenschmerzen habe und ich einfach schon ziemlich am Anfang eigentlich nicht mehr sitzen konnte, weil die Schmerzen so stark waren.
Wolltest du auch mal aufhören? Gab es diesen Moment?
Ja, auf jeden Fall.
Hat sich das denn auch irgendwann mal gut angefühlt? Weil das klingt schon sehr intensiv und auch sehr anstrengend und auch sehr schmerzhaft ja in deinem Fall.
Mhm.
Würdest du sagen, das war eine gute Erfahrung oder eher nicht?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch hauptsächlich von den schlechteren Erfahrungen erzählt, weil es wäre ja sehr langweilig, würde ich jetzt nur von den schönen Momenten erzählen, wo ich ja.
Na, sag gerne einen, sonst denken vielleicht Menschen, dass man sich das auch sparen kann.
Also ich finde, es ist eine unglaublich wichtige Erfahrung, auch mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich zu konfrontieren und ja auch wirklich diese tiefen Emotionen zu spüren und zu merken, dass wir uns damit nicht unbedingt identifizieren müssen. Genau, aber ich hatte auch wunderschöne Momente in der Natur und auch so bei der Meditation und hab auch im Endeffekt diese Leere von den Gedanken irgendwann gespürt und auch gemerkt, dass diese tiefe innere Ruhe da ist.
Erinnerst du dich an den ersten Moment, wo du dann wieder gesprochen hast und wie der sich angefühlt hat?
Ja, es war verrückt. Ich saß neben einer Freundin und auch der Augenkontakt, das war erstmal das Krasseste eigentlich, wie jemand wieder richtig in die Augen zu schauen.
Anna hat 10 Tage lang bewusst geschwiegen, nichts gesagt. Mit Leuten hat sie das gemacht, niemand hat da irgendwas gesagt. Was ihr dabei durch den Kopf ging bei dieser Erfahrung, hat sie mit uns geteilt. Danke dafür.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.
Manchmal ist der Alltag einfach mega laut. Überall rauscht es, überall will irgendwer was von einem. Dann sind wir noch am Handy, dann kriegen wir da noch irgendwas ins Ohr, hören Musik. Und irgendwie wünschen wir uns dann doch manchmal einfach nur Stille. Und wenn diese Stille dann da ist, dann muss man sie auch erstmal aushalten. Warum wir uns gleichzeitig danach sehnen können, es aber auch nur schwer aushalten können und wann wir wirklich Ruhe brauchen, spreche ich mit Jan drüber. Jan Kalbitzer ist Psychiater und er ist spezialisiert auf Stress und Krisen. Hi Jan.
Hi Ivy.
Wann war es bei dir denn das letzte Mal richtig still, also komplett leise?
In meinem Leben ist es eigentlich nie so richtig still. Ich habe 3 Kinder, davon ein sehr kleines und 2, die gerade im wilden Alter sind. Ich arbeite den ganzen Tag über mit Patienten. Dass es so richtig mucksmäuschenstill ist, ist lange her. Ich glaube, hier in dem Studio zwischendurch war es eben gerade ganz leise. Ansonsten ist das selten. Und ich sehne mich danach auch nicht. Für mich ist Stille dann, wenn ich umgeben bin von Menschen, die ich liebe, die ich mag und das Gefühl habe, es geht allen gut und alle machen irgendwie gerade was Schönes. Dann tritt bei mir so eine Ruhe ein. Also es geht eigentlich nicht um Stille. Stille ist etwas, was wir uns immer wieder wünschen, aber die meisten Menschen, die wirklich viel davon haben, denen wird das schnell zu viel. Wir sehen uns davon, nicht überwältigt zu werden von Informationen und wir haben das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, weil es zu viele sind, die gleichzeitig da sind. Das Problem ist aber, wenn man sich in so einer Situation in die reine Stille begibt, dann klärt man nichts. Das kann kurzfristig helfen, mal zur Ruhe zu kommen. Aber grundsätzlich ist es eigentlich besser, sich immer wieder Zeiten zu nehmen, in der man bewusst dosiert Dinge auf sich zukommen lässt, um die dann zu ordnen. Und dasselbe empfehle ich auch meinen Patientinnen und Patienten, dass sie sich Zeit nehmen und zur Ruhe kommen und in Ruhe ihren Gedanken und Gefühlen nachgehen können, um die zu ordnen. Aber Stille selbst ist oft nicht das, wonach wir uns wirklich sehen. Das ist eine Verwechslung.
Aber wann wünschen sich denn Menschen diesen Moment, zur Ruhe zu kommen und vielleicht auch alleine zu sein und nicht zu reden, nicht so viele Geräusche um sich zu haben?
Also viele Menschen kommen zu mir mit Schlafstörungen. Und oft hängen diese Schlafstörungen damit zusammen, dass sie einen Nachhall des Tages haben. Dass sie also tagsüber ganz viele Dinge tun und die kognitiv auch einigermaßen gut verarbeiten können. Also wir lesen E-Mails, wir diskutieren mit Menschen, aber zu all den Dingen, die wir tun, entstehen immer auch Gefühle. Und für diese Gefühle nimmt man sich keine Zeit. Und die Menschen, die dann abends wach liegen, bei denen hallen die Gefühle oft nach.
Und um Dinge wirklich ordnen zu können, müssen wir sie nicht nur kognitiv, also gedanklich verarbeiten, sondern wir müssen auch den Gefühlen, die dazugehören, Raum geben. Erst dann können wir sie gut in uns strukturieren und verschiedenen Räumen zuordnen.
Was sagst du denn dann den Leuten, die zu dir kommen und sich nach Stille sehen, die aber ihre Gedanken vielleicht nicht so richtig ordnen können?
Ich sage den Menschen, die zu mir kommen und sich nach Stille sehen, dass sie sich Zeit nehmen sollen für ihre Gefühle und dass es aber oft auch erstmal unangenehm ist. Also, dass es sein kann, dass man, gerade wenn man viel im Stress ist, weggerannt ist vor Gefühlen, die man nicht so spüren wollte, und dass deswegen Stille und Ruhe auch erstmal unangenehm sein kann. Und dass das Beste eigentlich ist, sich in einem strukturierten Rahmen, wo die Dinge langsamer ablaufen, Zeit zu nehmen für die Gefühle, die sich angesammelt haben.
Ist das denn realistisch im Alltag? Also wie kann sowas aussehen?
Das kann zum Beispiel bedeuten, dass wenn man viel arbeitet, dass man Räume schafft, in denen man nicht arbeitet. Dass man Spaziergänge macht ohne Smartphone. Das ist so ein Anfang des Ganzen.
Die meisten gehen ja noch nicht mal ohne das Ding auf Klo.
Genau. Man kann sich zum Beispiel entscheiden, in der Wohnung das Smartphone immer im Eingangsbereich liegen zu lassen. Oder man kann sich entscheiden, Spaziergänge mit Freunden zu machen, ganz ohne Smartphone oder schon als kleinen Anfang nicht mehr mit Smartphone aufs Klo zu gehen. Aber erstmal Räume zu schaffen, in denen die Zeit langsamer abläuft und man die Möglichkeit hat, Dinge besser zu verarbeiten.
Wie unterschiedlich ist das denn bei Menschen? Weil es gibt Menschen, die schlafen mit einem Hörspiel ein, dann wachen die zum Radio auf, hören den ganzen Tag Musik irgendwie auf den Ohren. Und andere, die brauchen das nicht.
Ich glaube, Menschen, die sich ständig ablenken müssen, die haben meistens unbearbeitete Themen, die auf sie warten. Und dann, wenn sie im Bett liegen, dann kommt eine Unruhe und eigentlich ist ihnen das zu viel. Das heißt, die werden wahrscheinlich mehr Zeit und Raum brauchen, um sich damit zu beschäftigen. Das funktioniert aber nicht, wenn sie alleine sind. Das heißt, wenn man Gefühle oder Konflikte verdrängt hat, die einen abends wach halten und nur schafft einzuschlafen, indem man ein Hörspiel hört, bis man vor Müdigkeit einschläft und gar nicht mehr anders kann, dann wird es nicht helfen, alleine in der Stille irgendwo zu sitzen, sondern es ist besser, sich mit den Dingen, die da weggedrückt werden, in einem Rahmen auseinanderzusetzen, wo man auch Unterstützung und ein bisschen Struktur hat. Also es gibt Klöster, in die man gehen kann, da gibt es Stundengebete, das ist heutzutage nicht mehr so modern. Aber grundsätzlich hilft es, irgendwas zu tun, wo man eine Struktur hat. Also mit anderen Menschen was zu unternehmen, zusammen zu kochen und in dem Rahmen anzufangen, über Gefühle zu sprechen, über Konflikte zu sprechen, dass man nicht ganz allein damit ist und dass man auch immer wieder die Möglichkeit hat, sich dann doch wieder ein bisschen abzulenken, wenn es einem zu viel wird.
Ich habe heute mit Anna gesprochen und sie ist aktiv in so einen Schweigeretreat gegangen. Da waren 30 andere Leute und die haben zusammen 10 Tage lang geschwiegen. Man durfte nichts sagen, man durfte aber auch keine Nähe haben, man durfte sich nicht anfassen, nicht in die Augen gucken. Was denkst du darüber?
Ich finde das grundsätzlich eine spannende spirituelle Erfahrung. Ich glaube, dass alle Menschen sowas mal machen sollten und da bestimmt auch tolle Erfahrungen machen. Ich glaube nicht, dass es eine Lösung ist für die Überforderung durch Reize, Konflikte und Lösungen, die wir im Alltag haben.
Wie kann man 10 Tage in Stille denn überhaupt aushalten?
Das ist ziemlich anstrengend, vor allem am Anfang. Ich nenne das immer den sogenannten Adrenalinüberhang. Wenn man es gewohnt ist, ein schnelles Leben zu leben, dann sacken erstmal die Stresshormone ab, wenn man dahin geht. Das heißt, man kriegt so ein bisschen depressive Gefühle und ist erschöpft. Und dann kommt man irgendwann vielleicht wirklich zur Ruhe und merkt, dass einem das gut tut. Es ist halt einfach nur nicht integrierbar in den Alltag, damit auch nicht so gut zu verbinden.
Hast du selbst mal Erfahrungen mit so intensiver Stille gemacht?
Genau, ich war selber in Taizé im Kloster. Ich war da auch im Schweigen. Das war zum einen, als ich war ursprünglich eingeschrieben für Jura und wollte Jurist werden, beziehungsweise ich wollte nicht Jurist werden. Ich dachte, dass ich Jurist werden sollte. Und dann bin ich nach Taizé gefahren, weil ich durcheinander war und habe mich dann da in dieser Stille entschieden, erstmal Philosophie zu studieren. Und da hat mir eben genau geholfen, dass es keine reine Stille war, sondern man hatte Zeit für sich, war mit sich allein. Aber zwischendurch gab es immer auch Gebete. Es gab Meditationen und Gesänge, wo man wieder zusammen war. Das heißt, man konnte in diesen einzelnen Zeiten, wo man allein war, sehr in die Tiefe gehen, aber durch die Struktur und die Rituale wurde man auch wieder rausgezogen aus der Tiefe mit sich selbst und in die Gemeinschaft zurückgeholt. Und die Kombination ist eben wichtig. Und nachdem ich Philosophie studiert hatte, bin ich nochmal dahin und habe mich dann entschieden, Medizin zu studieren, weil mir Philosophie nicht gereicht hat und nicht anwendungsbezogen genug war. Aber das war ein guter Ort, um darüber nachzudenken. Die Mischung aus einerseits Konfrontation mit sich selbst und den Gefühlen und andererseits einer Struktur, die aber auch Halt gibt.
Es gibt ja Gruppen, da haben wir das Gefühl, wir müssen immer so eine Stille füllen, immer quatschen, immer irgendwas sagen. Wenn man es kurz leise ist, dann muss man irgendwie entertainen. Und es gibt Freundinnenschaften, da kann man zusammen einfach chillen und muss nichts sagen. Wie wichtig glaubst du ist das, dass es solche Räume gibt?
Oft kommuniziert man ja, um Botschaften über sich selbst auszusenden oder sich Sicherheit zu verschaffen. Wo steht die andere Person gerade? Wie stehen wir in Beziehung zueinander? Und wenn man Freundinnen und Freunde hat, bei denen das nicht erforderlich ist, sagt das was über die Tiefe der Freundschaft aus. Und das halte ich für unglaublich wichtig, dass man solche Beziehungen pflegt, in denen man einfach beieinander sein kann. Für mich selber ist die schönste Ruhe, wenn ich umgeben bin von Menschen, mit denen ich nicht sprechen muss. Und die größte Einsamkeit ist die Einsamkeit in Gemeinschaft. Wenn man unter Menschen ist, bei denen man das Gefühl hat, nicht man selbst sein zu können oder nicht gesehen zu werden, wie man ist, dann fühlt man sich noch einsamer, als wenn man allein ist. Und allein sein kann grundsätzlich sehr schön sein. Und ich fühle mich am wohlsten und am ruhigsten unter Menschen. Und das wünsche ich auch allen anderen, unter Menschen zu sein, bei denen man sich angenommen und anerkannt fühlt und denen man vertraut. Und da tritt dann eigentlich diese Ruhe ein, nach der man sich sehnt, wenn man sonst versucht, in die Stille zu gehen.
Das sagt Jan Kalbitzer, er ist Psychotherapeut und beschäftigt sich mit Stress und Krisen. Danke, dass du uns ein bisschen in die Stille gebracht hast.
Sehr gerne.
Schön, dass ihr zugelassen habt, die Stille bei euch mit diesem Podcast zu durchbrechen. Wenn ihr noch was sagen wollt, dann findet ihr unsere Kontaktdaten in den Shownotes von diesem Podcast. Jetzt dürft ihr abschalten. Mein Name ist Ivy Norti. Wir hören uns. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.